Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio jetzt für Sie, Bernhard Kempf. 3 Wahlen, 1 Volksentscheid, 5 Stimmzettel, 6 Kreuze. Die Stimmeabgaben in Berlin am Sonntag, ja, die waren zeitaufwendig und mit ziemlich viel Pannen behaftet. Jetzt hat sich auch der Senat damit befasst und Birgit Radetz aus unserer landespolitischen Redaktion, die hat anschließend verfolgt, was denn auf der Senatspressekonferenz dazu gesagt wurde.
Immerhin einen Zwischenbericht der Landeswahlleitung hatte der Senat am Dienstagmittag vorliegen. Konkretes gab es aber trotzdem nicht vom Chef der Senatskanzlei Christian Gebler.
Aus dem, was jedenfalls dem Senat bisher bekannt ist, ergeben sich noch keine Anhaltspunkte dafür, dass so schwerwiegende Fehler da sind, dass eine Wahlwiederholung jetzt unmittelbar bevorsteht. Das sind sehr hohe Hürden, die dafür anliegen. Und dann sollten wir auch wirklich in Ruhe abwarten, bis das analysiert ist.
Eine Fehleranalyse hatte auch die Landeswahlleiterin Petra Michaelis angekündigt. Und nicht nur darauf warteten manche gespannt. Nach RBB-Informationen zeigten sich die Parteien frustriert darüber, dass auch die für den Mittag angekündigte Liste der Abgeordneten, die es ins Parlament geschafft haben, erst mit mehrstündiger Verspätung veröffentlicht wurde. Nach RBB-Informationen war eine erste Berechnung fehlerhaft. Daraufhin musste die Liste neu geprüft werden. Er verstehe, dass das und die Pannen bei der Wahl viele frustriere, sagte Gebler.
Das war auch im Senat heute eine gewisse Unzufriedenheit, dass man so etwas hilflos da sitzt und erstmal warten muss, bis jetzt die ehrenamtlich Bestellten das sozusagen zusammenbringen. Aber wir können im Moment in den Auszählvorgang nicht eingreifen als Exekutive. Das würde tatsächlich die Wahl anfechtbar machen.
Die AfD nutzte die unklare Situation zu einer wiederholten Kritik an der Landeswahlleitung. Noch Fraktionschef Georg Pasterski forderte ihren Rücktritt. Dafür sehe man jetzt keinen Grund, widersprach Senatskanzleichef Gebler. Nach RBB-Informationen erklärte Berlins Innensenator Andreas Geisel im Senat, auch in Wahlbezirken in Charlottenburg-Wilmersdorf und Pankow könnte im Nachhinein neu ausgezählt werden. Entschieden wird das allerdings erst nach der Feststellung des amtlichen Endergebnisses am 14. Oktober. Sollten sich die Pannen als gravierend für das Ergebnis herausstellen, müsste in einigen Wahlbezirken unter Umständen neu gewählt werden.
Berlin und seine Wahlpannen. Mal sehen, was das noch für ein Nachspiel hat, Birgit Radetz berichtete. Das Abgeordnetenhaus ist gewählt, Sieger ist die SPD, doch bis die Landesregierung steht, da kann es noch ein bisschen dauern. Das Abgeordnetenhaus, das kann allerdings auch ohne Senat schon mal loslegen, wie jetzt der weitere Weg zur neuen Regierung aussieht. Landespolitik-Reporter Thorsten Gabriel bringt es auf den Punkt.
Am schnellsten waren die Liberalen. Die FDP teilte am Montag mit, sie habe als Fraktion in Gründung bereits einen neuen Vorstand gewählt. Das war mutig, denn bis dahin stand noch nicht endgültig fest, welche Personen denn dem Parlament wirklich angehören werden. Derweil loten die Parteien aus, wer mit wem künftig die Regierung bildet. Die Berliner SPD-Chefin Franziska Giffey will erste Sondierungsgespräche Ende der Woche führen. Zunächst mit den derzeitigen Regierungspartnerinnen Linke und Grüne, dann aber auch mit CDU und FDP. Anschließend müssen Parteigremien wie etwa kleine Parteitage darüber befinden, ob es zu solchen Verhandlungen kommt oder nicht. Verhandelt wird zwischen den Parteien sowohl in großer Runde als auch in vielen Facharbeitsgruppen. Erst am Schluss werden die Ressorts aufgeteilt. Welche Partei wird für welche Senatsverwaltungen zuständig? Auch wenn das beim Ringen um gemeinsame Inhalte natürlich schon mitgedacht wird. Eine Frist für die Dauer von Koalitionsverhandlungen gibt es nicht. Die SPD hat schon mal einen Parteitag für den 5. Dezember eingeplant, um über einen Koalitionsvertrag abzustimmen. Das Parlament selbst dagegen kann nicht warten, bis eine neue Regierung im Amt ist. Spätestens 6 Wochen nach der Wahl muss es sich konstituiert haben. Vorgesehen ist bislang dafür der 4. November. Diese erste Sitzung wird vom ältesten Mitglied des neuen Parlaments eröffnet. Ihm zur Seite stehen dann die 4 jüngsten Abgeordneten. Gemeinsam leiten sie die Wahl des künftigen Präsidiums. Wenn sich die Parteien unterdessen auf eine Regierungszusammenarbeit verständigt haben, kann das Parlament die regierende Bürgermeisterin oder den regierenden Bürgermeister wählen, voraussichtlich also Franziska Giffey. Die weiteren Senatsmitglieder werden dann nicht gewählt, sondern von der Regierungschefin ernannt. Vor dem Parlament legen sie aber ihren Amtseid ab.
Wie der weitere Weg in Berlin zur neuen Regierung aussieht, darüber informierte Thorsten Gabriel. Wir schauen nach Brandenburg. Auch da dauert die Wahl nach Lese an, auch bei den Linken. Denn die hätte um ein Haar den Einzug in den Bundestag verpasst, wären da nicht die Direktmandate. Und auch in Brandenburg verzeichnen die Linken ein Rekordtief. Landespolitikreporter Thorsten Südow hat die Einzelheiten.
Der Verlust von etwa 125.000 Wählerstimmen bei der Bundestagswahl im Vergleich zum Jahr 2017 trifft die Brandenburger Linke hart.
Ja, es ist so, dass im Moment der Gebrauchswert der Linken in Frage gestellt wird,
sagt Sebastian Walter, Linken-Landtagsfraktionsvorsitzender. Er fordert, die Linke dürfe nicht länger wie eine bessere SPD wirken. Nötig sei eine inhaltliche Neuausrichtung. Viele Menschen erreiche die Brandenburger Linke, anders als früher, überhaupt nicht mehr.
Wer beispielsweise bekommt in Brandenburg noch einen ordentlichen Lohn, von dem er leben kann? Ich hatte es gesagt, jeder Dritte arbeitet im Niedriglohnsektor. Wer hat eigentlich noch einen unbefristeten Arbeitsvertrag in diesem Land? Gerade in der jüngeren Generation immer weniger Menschen. Und ich glaube, dass das die Fragen sind, die wir beantworten müssen. Dass wir auf die Themen gehen müssen und am Ende uns nicht konzentrieren müssen auf 13 oder 12 Euro Mindestlohn, weil das sind am Ende auch Formelkompromisse.
Die Linke stellt noch zwei der insgesamt 25 Bundestagsabgeordneten aus Brandenburg. Zu den bei der Bundestagswahl am Sonntag unterlegenen zählt auch die Linken-Landesvorsitzende Anja Meyer.
Es gab ein sehr, sehr großes Interesse an den Infoständen, was die Linke jetzt tatsächlich konkret verändern will. Wir müssen uns aber überlegen, warum das nicht dazu geführt hat, dass diese Menschen auch der Linken ihre Stimme gegeben hat. Und da glaube ich tatsächlich, dass sich auch viele von unseren Wählerinnen und Wählern, und das zeigen ja auch die Zahlen, dazu entschlossen haben, dann halt doch lieber die SPD zu wählen, um Armin Laschet als Kanzler zu verhindern.
Die nur noch 8,5% Zweitstimmen für die Brandenburger Linke zwingen zur Fehleranalyse. Nur so komme die Partei aus dem Tal, sagt René Wilke, Oberbürgermeister von Frankfurt an der Oder.
Man kann das in einem konstruktiven, urschmerzhaften, aber solidarischen Diskussionsprozess machen. Man kann sich aber auch zerfleischen. Ich glaube, es ist wichtig, eine Arbeit zu machen, die nah an den Menschen dran ist, mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu bleiben, eine klare Haltung aber auch zu haben. Das wird auch honoriert. Und dann Politik mit einem Gestaltungswillen, mit Lust, mit einem konstruktiven Ansatz zur Veränderung. Das ist das, was die Menschen ja zu Recht erwarten von Politik. Und das strahlen wir, glaube ich, zu wenig aus.
Jetzt geforderte Rücktritte würden keinen linken Wähler zurückbringen, sagt Linken-Landtagsfraktionschef Walter.
Und von Brandenburg geht's wieder zurück nach Berlin. Hier hat die SPD-Spitzenkandidatin und Wahlsiegerin Franziska Giffey derzeit einen noch volleren Terminkalender als sonst. An diesem Dienstag aber, da nahm sie sich trotzdem die Zeit für ein Gespräch mit Vertretern von Verdi. Es ging um den Tarifkonflikt bei Vivantes und der Berliner Charité. Was dabei herausgekommen ist, dazu Sabine Müller aus der Redaktion für Landespolitik.
Aus der Zionskirche am Prenzlauer Berg, wo Franziska Giffey mit Streikenden und Gewerkschaftsfunktionären hinter verschlossenen Türen sitzt, dringt immer wieder lauter Applaus. Aber Johannes, der als Pfleger am Krankenhaus Friedrichshain arbeitet, kommt unzufrieden raus.
Also für mich ist dabei nicht viel rumgekommen. Für mich zeigt Frau Giffey nicht, dass sie wirklich hinter uns steht.
Andere Gewerkschafter sind besserer Laune, drängen sich zu Giffey, um noch ein Selfie mit ihr zu machen. Die SPD-Wahlsiegerin betont, dieser Klinikkonflikt müsse gelöst werden, bevor die neue Regierung stehe. So lange könne man nicht warten.
Jeder einzelne Tag zählt jetzt. Entscheidend ist, dass eben dort, wo Fronten verhärtet sind, geschaut wird, wie kann vermittelt werden.
Giffey hatte da eine klare Vorstellung. Sie hatte mit Brandenburgs früherem Ministerpräsidenten Matthias Platzek geklärt, dass er als Schlichter bereitsteht. Aber Verdi sagt weiter Nein zu einer Schlichtung, die eine Friedenspflicht beinhalten würde. Ivo Garbe, einer der Verhandlungsführer, betont:
Die Kollegen lassen sich auf jeden Fall nicht ihr Streikrecht nehmen.
Giffey schlägt deshalb jetzt eine Mediation vor, will mit Platzek und den Arbeitgebern klären, ob das für sie in Frage kommt. Die Charité hatte beim Thema Schlichtung schon vorher abgewinkt, man wolle aus eigener Kraft eine Lösung finden. Vivantes würde im Tarifstreit mit seinen Tochterunternehmen grundsätzlich eine Schlichtung begrüßen. Ob auch eine Mediation akzeptiert wird, muss noch geklärt werden. Franziska Giffey sagt, in den am Freitag beginnenden Sondierungsgesprächen werde die Gesundheitsversorgung in der Stadt eine wichtige Rolle spielen. Ihre Einschätzung ist, dass das Land Berlin wohl mehr Geld für die Kliniken zusagen muss, um eine Lösung im Streit zu erreichen.
Die Berliner Verkehrsbetriebe und die Charité sprechen von einem Herzensprojekt. Gemeinsam werben sie für Organspenden. Anlass dafür ist der Weltherztag am Mittwoch. Die Aktion, die haben sie am U-Bahnhof Alexanderplatz vorgestellt und RBB-Reporterin Anke Michel war für uns mit dabei.
Berlinerinnen und Berliner, die morgen mit der BVG unterwegs sind, werden überrascht sein. Zum Weltherztag wird ihnen aus den Lautsprechern der BVG in Bussen, Straßenbahnen und auf den U-Bahnhöfen die Stimme von Berlin ins Ohr dringen. Die 26-Jährige ist eine Herzpatientin und spricht zu den BVG-Fahrgästen in einem bewegenden Appell.
Während das Herz von Berlin unermüdlich schlägt, gibt es Herzen da draußen, die nicht mehr im Takt schlagen, so wie meins.
Bei ihr selbst hatte sich nach einem Infekt der Herzmuskel entzündet. Nach einigem Warten bekam sie vor ein paar Jahren ein Spenderherz implantiert, das ihr das Leben gerettet hat. Sie wünscht sich von uns allen, dass wir über Organspenden nachdenken. Die BVG verteilt bei der Aktion gleichzeitig über 500.000 Organspendeausweise im gelben BVG-Design an die Fahrgäste. Diese Ausweise sind überall dort zu finden, wo sonst das BVG-Kundenmagazin Plus steckt. Und in den BVG-Kundenzentren, auch online, stehen sie zum Download bereit. BVG-Marketingleiterin Christine Wollbuck sagt, die Aktion sei für die BVG, und hier passt dieser Ausdruck, eine echte Herzensangelegenheit.
Wir erhoffen uns, damit ein Zeichen zu setzen und gemeinsam mit der Charité für das Thema zu sensibilisieren. Und wir mit unserer Reichweite und unserer Aufmerksamkeit eben für dieses Thema erstmal sensibilisieren können, dass die Leute sich damit befassen, sich auch ermutigt fühlen, sich damit zu beschäftigen und dann natürlich auch im besten Fall den Spenderausweis positiv anzukreuzen.
Die Charité unterstützt die Aktion Herzstillstand aus Überzeugung, sagt Professor Dr. Kai-Uwe Eckhardt, Direktor der medizinischen Klinik.
Wir finden das eine ganz originelle Idee. Das Thema Organspende ist enorm wichtig. In Deutschland sind Menschen, die auf ein Organ warten, sehr viel schlechter versorgt als in allen unseren Nachbarländern. Da muss sich etwas ändern. Deshalb unterstützen wir die Aktion.
In Deutschland warten mehr als 9.000 Patienten auf ein lebensrettendes Spenderorgan und täglich sterben Menschen, weil potenzielle Spender oder Spenderinnen und damit Spenderorgane fehlen. Charité-Professor Eckhardt kennt viele solcher Schicksale hinter diesen nackten Zahlen.
Das sind Menschen, die auf unterschiedliche Organe warten, weil sie aus unterschiedlichen Gründen ein oder mehrere Organe eben versagen. Und die immer wieder auch zitierte Zahl, dass 2 bis 3 Menschen versterben auf der Warteliste, weil sie eben nicht rechtzeitig ein Organ bekommen, ist unserer Einschätzung nach sogar eine grobe Unterschätzung, weil viele Menschen gar nicht auf der Warteliste aufgenommen werden wegen der Chancenlosigkeit.
Der Bedarf an lebensrettenden Spenderorganen ist hoch, auch hier bei uns in der Region. 1.700 Menschen aus Berlin und Brandenburg warten an der Charité und im Deutschen Herzzentrum gerade auf ein neues Organ. BVG und Charité hoffen, mit ihrer Aktion einigen von ihnen helfen zu können.
Der Bericht von rbb-Reporterin Anke Michel, und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg. Und den gibt es wie immer auch als Podcast.
Inforadio Podcast.